ARD.
Bei dir will ich mein Herz verstauen, ich weiß, dir kann ich's anvertrauen.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und neben vielen prominenten Namen stelle ich euch auch hier sehr gerne KünstlerInnen vor, die zwar schon viele Fans haben, aber weit vom Mainstream entfernt sind. Und gerade unter den deutschen Singer-SongwriterInnen, da gibt es so einige, die nicht nur tolle Melodien und überdurchschnittlich gute Texte schreiben, sondern auch interessant sind, weil sie besondere Persönlichkeiten sind, weil sie eine besondere Biografie haben und einfach etwas zu erzählen haben. So wie mein Gast in dieser Folge.
Talk mit Thees.
Das Ding ist, meine Großmutter hat meinem Vater und seinen Geschwistern verboten, Musik zu machen, weil sie sagte, es ist so ein dreckiges Business. Absolut verboten. Und er hat erst mit 41 Jahren angefangen, Klavier zu lernen. 2014 war es dann so weit, dass ich dachte, gibt mir gar nichts mehr, Musikerin zu sein. Und ich finde es so total sinnlos irgendwie. Was bringt das denn, dass ich da jetzt mit so einer Gitarre auf der Bühne stehe? Wer hat denn was davon? Dieser Planet brennt, wir zerstören die Ressourcen. Unterwegs in Indien hatte ich plötzlich die Vorstellung, dass ich nach Bullabü muss. Sag mal, darf ich über dich in meinem ADHS-Magazin schreiben? Weil jedes deiner Lieder ist ja quasi ein Beweis dafür, dass du ADHS hast. Nach dem ersten Stück ist ein Typ aufgestanden, hat sich so gemeldet, ist aufgestanden und hat so geschnipst mit dem Finger und hat dann gefragt, Aline, warum ist denn der Sound so scheiße? Das ist echt so ein Ding mit mir. Ich bringe Dinge irgendwie nicht zu Ende.
Aline Cohen ist eine deutsche Singer-Songwriterin, die vor allem als Frontfrau der Aline Cohen Band bekannt wurde. Man kennt sie für Songs wie »Bei dir«.
Geborgenheit, ich fühle hier mein Herz gedeiht.
Aline hat auch ganz besondere Texte, wie zum Beispiel hier bei Alles, was ich hab. Da heißt es, ich hab Beulen und Dellen, doch an manchen Stellen sehe ich auch noch ganz gut aus. Ich hab Sand im Getriebe und dir zuliebe hole ich auch noch das letzte Korn raus. Und doch, das geht, nichts ist zu spät, solange wir leben, will ich geben, was ich hab.
Was ich hab und ich hab.
Aline hat sowohl deutsche als auch mexikanische Wurzeln und ursprünglich hat sie sogar Umwelt- bzw. Umweltingenieurswissenschaften studiert. Sie hatte mehrfach eine Sinnkrise und wollte mit der Musik schon ganz aufhören. Nach 6 Jahren hat sie 2026 wieder ein Album gemacht. Was sie wieder zur Musik gebracht hat, was sie zwischendurch Relevantes machen wollte, darüber sprechen wir. Und sie erzählt auch von ihren zahlreichen Reisen. Lebensverändert wurde es, als sie Bullabü gesucht hat. Ich bin sicher, wenn ihr Aline kennengelernt habt, dann wollt ihr euch durch ihre ganzen Alben einmal durchhören. Gut so.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Guten Tag.
So, Aline, die ein neues Album gemacht hat nach 6 Jahren. Das heißt, du bedeutest mir die Welt.
Oh, es sind wirklich 6 Jahre vergangen. Es fühlt sich gar nicht so an, als ob 6 Jahre dazwischen gelegen hätten, weil ich noch zwischendurch ein Orchesteralbum gemacht habe. Deswegen ist in meinem Kopf abgespeichert, dass es nur 4 Jahre Pause waren. Aber es stimmt schon, ich habe 6 Jahre lang mir Zeit genommen zwischen dem Album, wo ich neue Songs hatte, bis zum nächsten Album, wo ich neue Songs hatte.
Aline, du bist da und es fühlt sich so an, als ob es immer so war. Oder? Um eine Zeile zu zitieren aus deinem neuen Album. Ja, für das Album davor hattest du dir aber 7 Jahre Zeit gelassen.
Echt? Also, oh Gott, ja, 2013, ja. Mhm.
Oder war das 12 sogar?
Wir haben aber da auch zwischendurch ein Live-Album rausgebracht.
Aber die zählen nicht. Sorry, die zählen nicht.
Gemein.
Ich rede von neuem Material.
Das ist so unfair.
Du kommst immer wieder zurück zur Musik.
Mhm.
Obwohl es zwischenzeitlich, wie ich das ja mitbekommen habe, auch mal ein bisschen eng war. Du wolltest schon mehrfach aufhören, aber ich glaube in der Zeit, 2012 oder wann das war, da hast du fast ernst gemacht.
Nein, ich habe tatsächlich ein Jahr lang wirklich ernst gemacht. Ein ganzes Jahr lang. Ich habe 2014, habe ich gedacht.
2014 war das.
Ja, aber 2012, also ab 2012 kamen keine Lieder mehr. Ja. Ich habe da so an 2 Kursen teilgenommen. Das eine war die Zeller Schule, das andere war das Sago-Seminar. Das sind so Textschreib-Kurse. Workshops. Mhm. Und da wurde mir erklärt, wie das mit dem Texten geht. Und danach habe ich einfach 4 Jahre lang keine Texte mehr geschrieben. Ich weiß nicht, manchmal habe ich so Widerstände, wenn mir gesagt wird, wie Dinge zu sein haben. Dann ist bei mir, na okay, dann halt gar nicht. Weiß ich nicht, ob es damit zu tun hatte. Ich glaube, es gab ganz viele Faktoren. Genau, und 2014 war es dann so weit, dass ich dachte, gibt mir gar nichts mehr, Musikerin zu sein. Und ich finde es so total sinnlos irgendwie. Was bringt das denn, dass ich da jetzt mit so einer Gitarre auf der Bühne stehe? Wer hat denn was davon? Dieser Planet brennt. Wir zerstören die Ressourcen, auf deren Basis unser Leben existieren kann. Und ich muss jetzt Umweltaktivistin werden und darauf hinweisen, dass wir besser mit diesem Planeten umgehen müssen. Und dann habe ich das aber doch wieder über Bord geworfen nach 2 Jahren Plan.
Ja, in denen du auch gearbeitet hast im Umweltbereich. Denn das ist auch das, was du studiert hast. Du hast ja auch Umweltingenieurswesen. Oder wie hieß das offiziell? Ja. Umwelttechnik?
Ja, also Umweltschutztechnik. Ist das irgendwann genannt worden. Als ich anfing, hieß das Infrastruktur und Umwelt.
Okay.
Und dann habe ich bin ich nach Holland gegangen 2015 und habe dort Land and Water Management nochmal studiert, also einen Master darin angefangen und ein Praktikum bei Greenpeace gemacht für ein halbes Jahr. Und dann kam ein Song, der heißt Du bist so schön. Und dann hätte ich entweder eine Masterarbeit schreiben können oder ein Album schreiben können. Und dann habe ich mich fürs Album entschieden. Und dann bin ich abgekommen von meinem Weg. Von meinem Weg der Umweltaktivistin. Aber es ist ja, also ne, es ist ja immer noch möglich.
Und, ja, also, du hast deinen Abschluss also noch nicht nachgeholt.
Ich bin auch zu spät dran jetzt. Ich habe die Deadline verpasst. Ich hätte bis 2025 Zeit gehabt, meine Masterarbeit nachzureichen. Stattdessen dafür 2026 dann nochmal ein neues Album.
Du hast dich jetzt eigentlich für ewig der Musik verschrieben.
Das kann ich nicht sagen. Also das weiß ich ja jetzt noch nicht, weil wer weiß, wie ich übermorgen denke. Ja. Vielleicht denke ich übermorgen wieder, dieser Planet, ich muss ihn retten.
Ich merke es bei mir auf der Zungenspitze brennen und ich mag es, die Dinge beim Namen zu nennen. Also wecke ich dich auf, ich mach das Licht dafür an, damit ich's dir persönlich sagen kann. Du bist so schön. Du bist so schön.
Was war denn das Problem, dass du das Studium nicht durchgezogen hast, noch diesen kleinen Rest, der noch übrig war?
Nochmal den Anfang habe ich nicht.
Also als du bist so schön dann geschrieben hast, hast du dich ja für die Musik entschieden dann doch. Warum? Warum hast du das andere nicht doch noch zu Ende gebracht schnell? Und dann?
Ja, das ist echt so ein Ding mit mir. Ich bringe Dinge irgendwie nicht zu Ende. Ich habe dort in Holland, das war ganz spannend, dort zu studieren. Wir haben ziemlich am Anfang einen Test gemacht, ich habe vergessen, wie der hieß. Da ging es darum, rauszufinden, was für Rollen man innerhalb einer Gruppe einnimmt. Die machen ganz, ganz viel Teamarbeit. Und um quasi ihre Teams zusammenstellen zu können, haben sie so Sachen rausgefunden über mich. Und dann stand da zum Beispiel, ich starte Dinge, also ich plant, heißt neue Dinge irgendwie pflanzen. Das war ganz, ganz ausgeprägt bei mir, neue Ideen. Und so gar nicht ausgeprägt war halt Finisher. Also ich bringe Dinge einfach, ich habe gar kein Interesse daran. Wenn die einmal so gepflanzt sind, dann fehlt mir irgendwie die Motivation, Dinge zu Ende zu bringen. Aber ich habe trotzdem einen Bachelor, habe ich ja immerhin hingekriegt. Nur diesen Master habe ich dann nicht zu Ende gebracht. Und ich habe aber dafür 2 Alben noch fertig gemacht.
Oder? Und das zählt. Vor allem für die Ewigkeit. Und vor allem für die Menschen da draußen. Denen ist deine Bachelorarbeit relativ egal. Weißt du? Du hast aber kein ADHS.
Doch.
Du hast
doch,
ADHS. Weil das ist ja so eine typische Sache für ADHS, dass man viele Dinge auch anfängt und auch viel Begeisterung hat und impulsiv ist, aber eben Dinge auch nicht zu Ende bringt, lieber was anderes anfängt.
Ja. Ja, genau. Das ist aber super spät erst entdeckt worden bei mir. Ich habe meine Mutter hat eine enge Freundin, die ist Neurologin, Kinderneurologin. Und als ich 2020 das Album Nah rausgebracht habe, hatte sie mich gebeten, dass ich ihr 10 CDs vorbeibringe, signierte CDs für ihre Freunde und Freundinnen.
Ja.
Und dann brachte ich ihr diesen Stapel und dann fragte sie mich, sag mal, darf ich über dich in meinem ADHS-Magazin schreiben? Weil jedes deiner Lieder ist ja quasi ein Beweis dafür, dass du ADHS hast. Und das wäre irgendwie ganz spannend. Und dann habe ich damals halt so gedacht, ja, also ich sehe, ich bin so ein bisschen chaotisch, aber ich kenne jemanden, der ADHS hat und ich weiß, dass ich das nicht habe.
Was?
Und dann habe ich mich eine Zeit lang damit beschäftigt, eben über irgendwelche YouTube-Videos. Da gibt es einen Kanal, How to ADHD hieß das. Und plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass da vielleicht doch was dran sein könnte. Und dann irgendwann bin ich bei einer Psychologin gewesen und die hat mal so einen Test mit mir, die hat mir auch vorher gesagt, nein, nein, Frau Cohen, das haben Sie nicht, Sie haben kein ADHS. Und dann hat sie diesen Test mit mir gemacht und dann meinte sie, na gut, Sie haben das ein bisschen. Also nicht alle Bereiche, es gibt ja irgendwie dieses Aufmerksamkeitsding und noch diese Impulsivität und dann diese Hyperaktivität. Und weder die Impulsivität noch die Hyperaktivität ist bei mir auffällig anders als bei Normalos.
Ja.
Aber dieses Aufmerksamkeitsding, das schien dann doch auffällig.
Ach, guck mal.
Ja, aber ich nehme noch keine Medikamente, aber vielleicht probiere ich das irgendwann mal.
Oh, ja, also ich mag diesen Satz, also gut, Sie haben es ein bisschen. Ich kann mir schon vorstellen, Aline sitzt da und besteht eigentlich drauf. Aber ich weiß es doch ganz genau, da muss was sein. Also gut, Sie haben es ein bisschen.
danke, dass ich habe. Ja, nein, ich identifiziere mich damit tatsächlich ganz schön doll. Also ab dem Moment, wo ich es quasi akzeptiert habe, dass das sein könnte, ab dem Moment war es so erleichternd auch irgendwie, dafür einen Namen zu haben. Allerdings sagt mein Freund, dass es seitdem viel schlimmer geworden ist.
Oh nein, weil du immer eine Rechtfertigung hast. Ja, sorry, ich habe ADHS. Das ist das Schlimme dann, oder?
Ich glaube aber, es liegt auch daran, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Diagnose bekommen habe, auch noch mal Mutter geworden bin. Also ab dann hatte ich noch mal ein kleines Kind. Und ich glaube, das ist dann schon auch herausfordernd mit zwei Kindern. Und deswegen kam es ihm vielleicht so vor, als ob es plötzlich doller ist. Dabei ist einfach die Situation herausfordernder geworden für mich, als sie vorher war.
Das stimmt. Jetzt sag kurz zu diesem Texte schreiben. Du hast ja einmal die Zeller Schule erwähnt und das andere kriege ich nicht mehr zusammen.
Sago-Seminar.
Das Sago-Seminar. Du hast also offensichtlich ganz anders deine Texte bis dahin geschrieben. Was ist denn seitdem? Also wenn wir auch jetzt die Songs für die Alben, die danach kamen. War das vornah? Ja klar, das war ja auch vornah auf
das
jeden Fall.
Nehmen wir mal
nah, dein ADHS-Album sozusagen, wie du selber gerade bezeichnet hast. Ja, oder aber auch das neue Album. Hast du schon ein bisschen profitiert von diesen beiden Seminaren? Hat sich was geändert?
Das kann ich gar nicht einschätzen. Also ja, bestimmt. Bestimmt habe ich daraus ganz viel mitgenommen auch, aber konnte das dann halt vielleicht nicht so schnell anwenden. Das ist bei mir auch sowieso so ein Ding beim Songs schreiben. Wenn Themen hochkommen, das sind normalerweise keine Themen, die aktuell sind bei mir, sondern Sachen, die vielleicht sich beziehen auf irgendwas, was schon 10 Jahre alt ist. Also so, ich brauche irgendwie eine Zeit, bis Dinge, vielleicht hat das auch mit ADHS zu tun, dass diese Synapsenverbindungen irgendwie so langsam sind, dass es dann halt erstmal...
Das ist Anti-ADHS dann.
erstmal 4 Jahre dauert, bis so eine Information von der einen Stelle zur anderen gefunden hat, um dann... in die Welt zu treten. Also eben, wenn ich jetzt bei diesem Songwriting-Seminar bestimmte Dinge gelernt habe, dass ich die dann erst 4 Jahre später anwenden konnte. Ich weiß es nicht. Nein. Ja. Ich habe mich dann einfach genug gelöst gehabt von dem, was ich da gelernt habe wieder.
Trotzdem interessant, denn 2020 war, glaube ich, dein erstes Kind 3 Jahre alt ungefähr oder so? 2020?
Ja, genau, 3 Jahre. Mhm.
Also du hast auf dem Album aber das Muttersein total ignoriert, obwohl es quasi dein Leben bestimmt hat zu der Zeit.
Ja.
Aber kein einziger Song, wo das auftaucht. Deswegen, das bestätigt ja das, was du gerade gesagt hast.
Ja, genau.
Das ist interessant, dass das alles ein bisschen länger braucht.
Ja,
und jetzt, viele Jahre später, jetzt ist was drauf.
Ja, genau.
Mit Kind und Mutter und Umarmen.
Der Große ist jetzt 9 Jahre alt. Jetzt ist quasi dieses Thema schon lang genug in mir gewesen, dass daraus Songs entstehen können.
Das ist lustig. Das Kuriose ist, 4 Jahre... bevor ich zum ersten Mal bewusst einen Song von dir gehört habe.
Mhm.
Den Namen hatte ich immer schon mal drauf gehabt und mitbekommen, aber ich hatte noch keinen Song gehört. Aber 4 Jahre, bevor ich zum ersten Mal bewusst einen Song gehört habe, kannte ich das Plattencover von Nah.
Ach.
Und zwar, weil es in Karlsruhe am Tollhaus, diesem Veranstaltungsort, da hing dieses Plakat. Ja. Und es hing irgendwie relativ lange. Vielleicht warst du auch 2-mal da? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall lange Zeit immer wieder dieses Plakat gesehen, wo du gezeichnet bist. Wo dein Kopf, damals noch, glaube ich, etwas längeren Haaren, wobei die sind, glaube ich, zurück, hinterm Kopf.
Ja.
Da ist ja, ne, du bist gezeichnet, so Schwarz-Weiß-Zeichnung und so. Und das ist ein Hingucker. Und dann habe ich auch eine Freundin, die heißt Alina. Aha. Und ich finde... keine Ahnung, die hat Ähnlichkeiten mit dieser Frau auf diesem Cover. Das musste ich jetzt verdenken. Und es ist wirklich lustig. Dieses Cover und dein Name habe ich jahrelang mit mir rumgeschleppt, ohne dass ich diese Musik gehört hatte.
Mhm.
Und das Cover hat dein Vater gezeichnet.
Genau.
Wie kam das dazu?
Als ich das Album gemacht habe, hat der Produzent, mit dem wir da zusammengearbeitet haben, Tobias Fröberg, hat mir gesagt, dass ich mir, bevor wir ins Studio gehen sollen schon vorher alles ganz genau vorstellen soll, wie das sein wird, wenn es mal fertig ist. Unter anderem halt, dass ich mir schon vorstellen soll, wie das Cover zu diesem Album aussehen wird.
Interessant.
Und mir ist ein Bild von meinem Vater über den Weg gelaufen. Eine Bleistiftzeichnung von ihm hatte ich entdeckt. Die gab es aber nicht mehr, die war verschollen. Und ich hatte, als ich dieses Album quasi so vorausgesehen habe, habe ich diese Zeichnung plötzlich vor Augen gehabt von ihm. Aber dann kam auch noch hinzu, also abgesehen davon, dass ich auf dieses Bild nicht mehr Zugriff hatte, also wenn dann in viel zu klein aufgelöst, das wäre so Briefmarkengröße gewesen, die Druckbarkeit davon. Und ich hatte eine Produktmanagerin, die gesagt hat, dein Gesicht muss auf dem Cover sein. Ja. Und dann habe ich quasi einen Mix daraus gemacht. Das war ein Foto, was Marcel Brell mal von mir geschossen hat. Und das haben wir ausgedruckt in Schwarz-Weiß. Und dann hat mein Vater um diesen Schwarz-Weiß-Ausdruck seine Zeichnung noch hinzugefügt. Mhm. Und das war wirklich ganz, ganz schön, was daraus entstanden ist, weil er nämlich eigentlich davor auch so eine Kreativitätspause hatte. Er hatte eine Schaffenspause. Er hat 4 Jahre lang sich einfach nicht inspiriert gefühlt.
Er ist Künstler, ne?
Er ist Künstler, genau.
Er kommt auch aus Mexiko ursprünglich. Mhm. Genau, du bist ja deutsch-mexikanisches Produkt.
Ja. Und nachdem er dieses Bild gezeichnet hatte, hat er sich wieder so total inspiriert gefühlt und hat ganz, ganz viele von diesen, das sind so ganz, ganz weich geschwungene Bewegungen, die er da quasi mit seinem Bleistift macht und so Flächen, die so Schattierungen haben, also so von dunkelgrau zu weiß rübergehen und so. Also es ist abstrakt, was er malt. Aber er hat auch schon ganz, ganz viele Zeichnungen gehabt, die irgendeinen musikalischen Namen hatten. Also ein Bild von ihm heißt Präludium oder ein Bild von ihm heißt Fuge, eins heißt Jazz, eins heißt, weiß nicht was, Mazurka oder sowas. Also er ist selber auch sehr musikalisch geprägt. Seine Großmutter ist Opernsängerin in Mailand gewesen an der Scala. Unter Toscanini.
Ach, hör auf.
Flex,
das ist ja,
flex, flex.
Alter, habt ihr eine krasse Musikgeschichte in der Familie.
Ja, echt ganz spannend. Also sie ist als 18-Jährige, hat sie ein Stipendium gekriegt, als Mexikanerin nach Italien zu gehen, um dort als Sängerin, ich glaube, sowohl Teil der Ausbildung als auch dann eben ihre Karriere dort an der Mailänder Scala anzufangen.
Krass. Ja, das war Plattenaufnahmen von ihr?
Ja, es gibt Grammophonaufnahmen von ihr. Hm? Ja, die ist in Mexiko wirklich so eine Heldin und hat auch eine eigene Briefmarke.
Wie heißt die?
Fanny Anitua heißt die.
Fanny Anitua.
Ja, genau. Jedenfalls, also ja, dieses Cover hat dann immerhin meinen Vater dazu bewegt, wieder zu zeichnen. Also und seitdem ist er dann richtig so in so einem Run gewesen, hat wieder ganz, ganz viel gemalt und auch wieder eine Ausstellung gemacht und so.
Ach, wie schön.
Ja, ne?
Und was auffällt ist, dass es keinen Song gibt, der nah heißt, N-A-H.
Ja.
Es gibt
ja
keinen Song auf diesem Album. Warum kamst du auf das Nah?
Ja, das ist tatsächlich über Nacht entstanden. Ich hatte keinen Songtitel gefunden, der beschreiben könnte, was dieses Album ist. Also keiner von den Titeln, die auf dem Album. Normalerweise habe ich einen Titel, einen einzelnen von dem Album und nehme das dann als Albumtitel. Und es gab einfach auf Nah keinen Titel, den ich passend fand. Und ich habe mir eines Abends vorgenommen, morgen wache ich auf und dann weiß ich, wie es heißt. Und ich war morgens um 5 wach und wusste, das Album heißt Na. Man muss aber dazu wissen, dass das schon nach dem Lockdown war. Also unser Album ist im Sommer 2020, glaube ich, rausgekommen.
Lockdown war im März irgendwann.
Ja, genau. Und ich glaube, das war so im April, Mai oder sowas, dass ich entscheiden musste, wie dieses Album heißt. Das heißt, es ging die ganze Zeit um Abstand halten. Abstand, Abstand, Abstand. Und ich glaube, das ist dann auch wieder so diese kleine Rebellin in mir, die so denkt, Abstand, Abstand, ich mach Nah als Albumtitel. Ja, irgendwie so ein Kontra gebend.
Ja, es macht aber voll Sinn. Du bist also in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen. Ich meine, mit dieser Großmutter, die da in der Mailänder Scala mit Arturo Toscanini, diesem legendären Komponisten, wollte ich gerade sagen, Dirigenten, dort zusammengearbeitet hat. Das heißt, wie hast du angefangen in der Familie? Also, lass mich raten, bei euch stand irgendeine mexikanische Gitarre rum. Ich weiß gar nicht, wie heißen diese Instrumente aus Mexiko? Was haben die Spezielles?
Also, es stand bei uns tatsächlich eine spanische Gitarre, aber es stand bei uns auch ein Flügel.
Ja, auch ein Flügel.
Ja, genau. Wir hatten einen Flügel, einen sehr, sehr harten Flügel, was aber eine gute Schule war, um dann zu lernen, ganz weich zu spielen, damit er nicht so furchtbar hart klingt.
Also, die Tasten waren schwer zu drücken oder er klang einfach nur so
Ja,
hart.
Genau. Der hatte so einen harten Klang.
Ach so.
Mir ging nicht so schwer, die zu drücken, aber genau das, was dann rauskam, macht immer so Peng, 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 Peng. So.
Da hast du angefangen.
Genau,
dann.
Da habe ich mit 6 habe ich angefangen mit Klavierunterricht. Meine Geschwister auch, alle haben wir angefangen mit 6 Unterricht zu haben. Das Ding ist, meine Großmutter hat meinem Vater und seinen Geschwistern verboten, Musik zu machen, weil sie sagte, es ist so ein dreckiges Business, es ist so furchtbar Und genau, absolut verboten. Und er hat erst mit 41 Jahren angefangen, Klavier zu lernen.
Das geht.
Er hatte davor schon mal Cello-Unterricht. Also der hat, glaube ich, mit 16 oder sowas hat er mal Cello-Unterricht. Ich weiß nicht, ob er es heimlich gemacht hat, weil sie war die Bestimmerin in dem Haus und niemand durfte irgendwas machen, was sie nicht wollte, und sie wollte nicht, dass jemand anders Musik macht.
Deswegen, wir reden von seiner Mutter oder
seiner Großmutter. Er ist bei seiner Großmutter groß geworden.
Alles klar.
Seine Mutter ist früh gestorben.
Okay, verstehe.
Und genau, aber dieses Künstlerische ist da trotzdem in diesem Haushalt geblieben. Also sein Bruder ist Künstler geworden, also hat auch eine Ausbildung zum Maler gemacht. Also wie heißt das denn? Also ist an der Kunsthochschule gewesen.
Ja.
So. Und von ihm hat er, glaube ich, viel gelernt, weil mein Vater hat keine Ausbildung gemacht. Der ist mit 25 schon nach Deutschland gekommen, um meiner Mutter hierher zu folgen. Und ist dann zu Hause geblieben und hat auf uns aufgepasst, auf uns Kinder. Hat uns großgezogen,
okay.
Uns drei.
Und die haben sich in Mexiko kennengelernt?
Haben sich in Mexiko kennengelernt.
Oder war auf Urlaub oder was?
Ja, genau, auf Reisen. Aber so ist durch Mexiko getrampt.
Von deinem Vater hast du die Musik bekommen, von deiner Mutter das Reisen.
Oh ja, stimmt.
Oder? Du warst viel unterwegs in deinem Leben.
Ja, ich liebe es zu reisen.
Und hast du, gerade auch damals, als du viel auf Reisen warst, hast du gefunden, was du gesucht hast?
Ganz viel davon, ja. Ich habe das Gefühl gehabt, die Welt hat ganz, ganz viele Geschenke für mich, wenn ich auf Reisen bin.
Ehrlich?
Also ja, das sind
zum Beispiel.
Ja, so ein Strand in Australien, weiß nicht, da war irgend so ein Baum, der da gewachsen ist. Und ich habe diesen Baum und diesen Strand gesehen und habe einfach nur gedacht, Gott, diese Welt ist so voll von so wunderbaren Geschenken und ich muss nur durch die Welt reisen und sie mir alle abholen. Das war mein Gedanke damals irgendwie. Ich habe da auch gerade erst surfen gelernt, also ja, so ein bisschen surfen gelernt. Das war alles schon ganz schön toll. Ja, es ist Wahnsinn. Also ist natürlich auch total der Luxus, aber zum Glück war es mir möglich zu reisen eine Weile.
Ja, denn ich weiß, du warst in Indien, du warst in Kanada und in Australien und Osttimor. Also,
ja.
Zu welchem Zeitpunkt deines Lebens war das? Also das war nach dem Abitur?
Ja, ich habe nach dem Abi habe ich ein Semester lang Medizin studiert und habe aber ziemlich schnell gewusst, dass ich nicht Ärztin werden möchte.
Mhm, weil, so wie deine Mama?
Ja, weil ich das Gefühl hatte, mir fehlt da so ein bisschen das dicke Fell für.
Okay.
Und dann wusste ich nicht, wohin mit mir. Und meine Mutter arbeitete für eine Organisation, die heißt inzwischen German Doctors. Und sie ist regelmäßig in Kalkutta gewesen. Alle zwei Jahre war sie für 4 bis 6 Wochen, glaube ich, in Kalkutta und hat dort in einem Slum gearbeitet, in einer Klinik, die diese Organisation in einem Slum aufgebaut hat. Und sie meinte, Indien wäre ein total super Land, um da als 19-Jährige alleine reisen zu gehen. Okay, und das solle ich doch mal probieren, ein bisschen alleine durch Indien reisen.
Und du hattest auch Lust.
Ich hatte Lust, ich hatte auch ein bisschen Respekt davor, ja. Aber eben dadurch, dass sie auch gesagt hat, ach, das ist total prima, da kann man prima als Frau reisen, ist viel sicherer als zum Beispiel Lateinamerika, da hätte man als Frau, also wäre gefährlicher einfach, dass da mehr Gewalt an Frauen stattfindet oder Übergriffe. Ich glaube, es hat sich dann mit Indien auch geändert. Also ich habe danach auch echt von vielen gruseligen Geschichten gehört, die Touristinnen dort zugestoßen sind auf Reise durch Indien. Aber ich hatte eine Anlaufstelle, ich habe eine Familie von Freunden lebte in Indien. Ja, nee, Moment. Die Familie, wie auch immer, über Ecken kannte ich eine Familie in Delhi, bei denen ich erstmal bleiben konnte. Und bin dort auch erst eine Woche dort gewesen, habe dann irgendwann tatsächlich mich rausgetraut und bin einfach losgereist und habe es dann auch total genossen, überhaupt nicht zu wissen, wo ich morgen bin, sondern einfach nur zu gucken, wo der nächste Bus hinfährt, so ungefähr, oder der nächste Zug, den ich kriegen kann.
Das ist krass. Und das schon mit oder ohne Internet? Mhm.
Ah, damals gab es so Internetcafés. Aber die Internetcafés damals waren zum Teil noch ich glaube so auch für Pornografie irgendwie, um Pornografie zu konsumieren. Also es waren so ein paar ziemlich seltsame Internetcafés dabei, die ich da besucht habe in Indien.
Du deine Mails gecheckt hast und schnell wieder raus.
Schnell wieder raus. Ja, es gab Internetcafés, wo man ab und zu mal eine E-Mail checken konnte. Aber ich hatte einen Lonely Planet. Das hat mir genügt.
Okay.
Oder irgend so ein französisches Ding. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendein Reiseguide hatte ich auf jeden Fall.
Warst du so ein Traveling Student, so mit Gitarre, was weiß ich, die Schulter und dann nicht einmal durchs Land?
Ich habe angefangen, mich für die Gitarre dort zu interessieren. Ich bin, wann auch immer ich in einem Hostel neu angekommen bin, bin ich als erstes hin zur Rezeption und habe gefragt, hat irgendein anderer Traveler vielleicht eine Gitarre dagelassen? Okay. Weil, also es ist halt die Zeit gewesen, in der ich angefangen habe, mich so für Musik zu interessieren mit 19.
Ja.
Ja, und ich hatte eine Kassette von Arnie DiFranco dabei und da waren, glaube ich, Da waren einfach so ein paar Stücke dabei und ich wollte unbedingt lernen, was die da spielt. Also so, genau, so diese Lines auf der Gitarre. Deswegen habe ich mir immer die Gitarren da geholt aus irgendwelchen Luggage Rooms, wie heißt denn das, da wo das Gepäck halt drin lag. Ja, und habe so ein bisschen Gitarre vor mich hingeklampft.
Moment, die anderen wussten nicht, dass du mit ihrer Gitarre spielst?
Die hatten ihre Gitarre dagelassen, weil die weitergereist sind und das zu unpraktisch fanden, eine Gitarre zu haben. Es gibt echt viele Hostels, in denen noch irgendeine Gitarre von irgendwelchen Travelern, die keinen Bock mehr auf ihre Gitarre hatten, die wahrscheinlich genau das gedacht haben, oh geil, ich reise jetzt mit einer Gitarre durch die Gegend und dann merken sie, oh, voll unpraktisch, so eine Gitarre.
Es ist unpraktisch, oder? Mhm. Es sei denn, du stehst vormittags, mittags, nachmittags auf einer Straße in der Fußgängerzone und spielst für Geld. Hast du es jemals gemacht? Straßenmusik?
Ja, dreimal habe ich das probiert. Ich bin da extrem untalentiert drin. Also, oder
was heißt das?
Also, keine Ahnung, zu welcher Zeit man sich hinstellen muss, um damit irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren. Ich habe dann immer vor null Leuten eine halbe Stunde lang gespielt und irgendwie 30 Cent oder sowas damit zusammengekriegt. Also genau, hat sich nicht ergeben bei mir.
In Europa warst du aber auch unterwegs. Unter anderem warst du in Schweden.
Ja, genau.
Welche Rolle spielt Schweden für dich?
Tatsächlich, also was die Musik betrifft, eine sehr große. Ich bin dorthin, weil ich in Indien, also mein Pass lief ab. Ich hatte 3 Monate Zeit. Eigentlich wollte ich 4 Wochen in Indien bleiben. Und dann habe ich aber unterwegs gemerkt, dass mir das mega Spaß macht zu reisen. Und mein Pass lief aber nach 3 Monaten ab. Und ich bin am Tag zurück nach Deutschland gereist, an dem mein Pass abgelaufen ist. Und ich habe auch wirklich von jeder Passkontrollperson gesagt gekriegt, sie wissen, dass ihr Pass heute abläuft, oder? Oh, ja, deswegen reise ich ja heute ab. Und unterwegs in Indien hatte ich plötzlich die Vorstellung, dass ich nach Bullabü muss.
Nach Bullabü?
Ja, ich habe plötzlich gedacht, Bullabü is the place to be.
Kurze Frage, gibt es Bullabü echt?
Das weiß ich nicht. Es gibt bestimmt irgendeinen Ort, der Astrid Lindgren zu diesem Buch inspiriert hat. Aber das Verrückte ist, ich habe einen Bauernhof dort gefunden und die hatten ein großes Schild, wo stand Litten Bullabü, also Klein Bullabü. Und die hatten nämlich einen Kindergarten, den haben sie Klein Bullabü genannt. Und bei denen bin ich gelandet, bei dieser Familie. Also ich bin bei denen tatsächlich einfach nur vorbeigekommen. Ich wollte eigentlich in die Bibliothek laufen, um mich zu informieren über irgendwelche Jobmöglichkeiten dort in der Gegend. Ich war untergekommen bei der Ex-Freundin eines Ex-Freundes im Wald. Und genau, ich habe mich verlaufen auf meinem Weg zur Bibliothek, habe angeklopft bei dieser Familie mit einem Bauernhof und bin mit denen ins Gespräch gekommen. Dann haben die mich eingeladen auf einen Tee und haben die gesagt, ja, wir bauen gerade diesen Kindergarten und wir brauchen da noch Hilfe. Jemand muss die Wände verputzen und wir könnten auch noch Hilfe gebrauchen bei der Betreuung unserer Kinder. Hast du nicht Lust, bei uns zu bleiben?
In Bullabü.
In Bullabü, genau. Das habe ich natürlich als Omen gesehen und bin dann für ein halbes Jahr bei denen geblieben, habe dort eine Verbeck-Schule besucht. Verbeck ist eine Gesangstherapieform, eine anthroposophische Gesangstherapieform. Also habe ich einfach nur gemacht, weil ich gerade nichts anderes zu tun hatte, bin ich halt bei dieser Verbeck-Schule gelandet. Aber meine Familie hatte eine Gitarre und ein Kellerzimmer und ich konnte dort so viel ich wollte auf dieser Gitarre rumklampfen und ich habe niemanden damit gestört. Und über diese Verbeck-Schule, da waren ein paar Leute, die selber Songs geschrieben haben. Da gab es eine offene Bühne in Schweden, in Stockholm. Big Ben hieß dieser Laden. Und da bin ich einmal hin, um die anderen beiden dort zu sehen bei ihrem Auftritt und habe gedacht, boah, die Leute hier, die treten mit 2 eigenen Songs auf. Das will ich auch machen. Ich will auch meine eigenen 2 Songs spielen und will hier bei dieser offenen Bühne auftreten.
Die hattest du auch schon, die eigenen Songs.
Die habe ich extra dafür geschrieben.
Also, genau. In Schweden.
Ja, genau, bei dieser Familie im Kellerzimmer.
Auf Englisch noch, denn du hast ja früher auch Englisch und Deutsch gleichzeitig so gesungen.
Ja, genau, ja, und Englisch war auch meine Kommunikationssprache, also ganz lange. Ja, während dieser Reisen habe ich mit allen auf Englisch gesprochen, deswegen war das für mich total logisch, auf Englisch zu schreiben. Ja, und das war der Beginn des Musikerinnen-Daseins. Einfach diese offene Bühne.
Sehr schön. Ich packe mit dir mal deinen Lebenskoffer. Ja? Mhm. Also den Koffer deines Lebens, um dich auch noch mal ein bisschen kennenzulernen. Also stell dir mal vor, dein Lebenswerk bis heute müsste mit 5 Gegenständen erzählt werden. Also ein Gegenstand in diesem Koffer steht für deine Kindheit. Mhm. Welchen nimmst du mit?
Zöpfe.
Zöpfe?
Ja, ich hatte Haare bis zu den Kniekehlen.
Echt?
Bis ich 8 Jahre alt war, habe ich mir die Haare nie geschnitten.
Und bis vor ein paar Jahren hattest du die auch noch länger?
Genau, ich habe die zwischendurch mal lang wachsen lassen, weil ich meine Haare gerne spenden wollte für eine Perücke. 7 Jahre lang habe ich die wachsen lassen, aber der Zopf liegt immer noch bei mir zu Hause. ADHS lässt grüßen.
Okay, ja, also soll ich den abholen und irgendwo hinbringen?
Gerne, gerne.
Damit er einfach mal irgendwo ankommt?
Gerne, unbedingt. Ja, genau so jemanden habe ich gesucht in meinem Leben.
Gut, das mache ich. Ich hole ihn demnächst auf jeden Fall ab. Sehr schön. Welcher Gegenstand steht für dein erstes Konzert?
Muss ich echt nachdenken. Der Rock, den ich trug.
Was war das für ein?
Es war ein weiter Rock. Ich war 18 Jahre alt. 18 Jahre lang. Ich war 18 Jahre alt. Wir haben ein Abi-Feeds-Konzert gemacht. Das bedeutet, wir wollten Geld sammeln, um dann unseren Abi-Ball finanzieren zu können. Und es gab einen Freund in meiner Klasse, der gesagt hat, du kannst doch auch ein bisschen singen, sing doch mal 3 Lieder. Und dann bin ich mit Molokko, The Time Is Now, war das erste Stück, was ich da aufgeführt habe bei dieser Veranstaltung. Da waren schon so das war riesig. Also da waren so, ich weiß nicht, entweder 300 oder 600 Leute da. Und die Sängerin vor mir war schon total die bekannte Sängerin quasi an dieser Schule, weil die ist auch Opernsängerin geworden, war eine ganz tolle Sängerin. Genau, und mein Auftritt war nach ihr. Mein allererster Auftritt solo vor Publikum. Ich hatte diesen weiten Rock an und ich war so dankbar für diesen weiten Rock, weil meine Knie so unfassbar geschlottert haben. Und ich habe gedacht, wie gut, dass ich diesen Rock anhabe. Jetzt sieht keiner, wie meine Knie schlottern.
Total clever. Ich zähle die Polka-Dots auf meinem Glockenrock. Weißt du, woher das ist?
Erzähl.
Von Balbina.
Ja doch, das wusste ich.
Ach so, das wusstest du. Ich zähle die Polka-Dots auf meinem Glockenrock.
Ja,
ich mag diese Zeile aus irgendeinem. Ja. Ich zähle die Polka-Dots auf meinem Glockenrock. Sehr schön. So, welcher Gegenstand steht für deine größte Niederlage?
Oh Gott. Also bei Niederlage muss ich jetzt komischerweise an Tischfußball denken. Warum auch immer.
Oh, da kann jemand nicht verlieren.
Nee, es war eine andere Situation. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich repräsentativ ist, ob das wirklich meine größte Niederlage ist. Ich weiß nicht, was meine größte Niederlage
ist. Okay, gut.
Aber
ist das, was dir als erstes einfiel? Ja, das ist auch spannend.
Tischfußball. Erzähl. Weil wir hatten ein Konzert und nach dem Konzert haben wir noch Tischfußball gespielt. Und neben mir war ein Typ, der geraucht hat und mir seinen Rauch irgendwie immer in die Nase gepustet hat. Und ich weiß nicht mehr, was das Problem war, aber der hat mich total gereizt. Und ich habe nur noch in Erinnerung, also ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen. Ich war richtig verärgert und ich bin dann in den Backstage-Raum gegangen und habe Liegestützen gemacht, um meinen Ärger wieder abzubauen. Ich weiß nicht, warum ich das als die größte Niederlage meines Lebens in Erinnerung habe. Ich glaube, der war irgendwie nicht davon zu überzeugen, mir nicht seinen Rauch ins Gesicht zu pusten oder sowas.
Ist aber ein schöner Ansatz für die Therapeutin. Demnächst kannst du ja mitnehmen aus diesem Gespräch.
Ja, mach ich.
Also passen Sie auf. Meine nächste größte Woche. Niederlage folgt. Ja. Das ist völlig skurril. Ja, aber schöner Moment. So, welchen Gegenstand nimmst du mit in diesem Koffer für deinen größten Erfolg? Für einen Moment, der wirklich definitiv ein Höhepunkt war.
Oh, das ist ganz, ganz schwierig, weil dieser Moment, den ich als einen der Höhepunkte empfinde, gar nicht so einer war, den ich genossen habe.
Okay.
Warum auch immer das losgeht. Ich habe 2014 war das, glaube ich, haben wir eben dieses Konzert im Huxleys gespielt. Und da waren 1600 Leute bei diesem Konzert. Das war das größte Konzert, was wir gespielt haben. Bis zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, wir haben mit dem Orchester hatten wir tatsächlich sogar noch etwas größere Konzerte mal. Also, ich war auch da.
Huxleys Neue Welt, so ein Schuppen, Veranstaltungslocation in Berlin.
Ja.
Das ist das, ne?
Ja, genau, das meine ich. Und das ist einer dieser großen Erfolge quasi. Dann noch so ein großer Erfolg war. Ich habe nicht einen Gegenstand, verdammt.
Okay.
Ah, ich kann die Aufgabe nicht lösen. Ich habe eben, dieser andere Moment war eben in der Leishalle oder Leishalle in Hamburg. Da haben wir mit dem Orchester sind wir dort aufgetreten. Und nach dem ersten Stück ist, aber ich habe auch keinen Gegenstand dazu. Nach dem ersten Stück ist ein Typ aufgestanden, hat sich so gemeldet, ist aufgestanden und hat so geschnipst mit dem Finger und hat dann gefragt, Aline, warum ist denn der Sound so scheiße? Weißt du, ich komme da in diese Halle, da sind so 3 Ränge voll mit Menschen, bis oben hin Menschen, alles im Jubel, alles super toll, ein super, super schönes Gefühl. Und dann nach dem ersten Song, dieser Mann, warum ist denn der Song so scheiße? Das war, ich war so überfordert mit dieser Situation. Ich habe ihm geantwortet, ich glaube, ich bin da die falsche Ansprechperson für, du könntest mal mit unserem Soundmann sprechen. Ich wusste nicht, mir zu helfen.
Und wie ging's aus? Ihr habt einfach weitergemacht.
Er wurde rausgeschmissen von den anderen Leuten, die dort im Publikum waren. Der war auch betrunken. Nur Stress gemacht. Oh, okay. Und dann haben sich ein paar Leute da irgendwie so zusammengefunden, die den rausgeworfen haben aus dem Publikum. Guck mal, an sowas denke ich, wenn ich an meine größten Erfolge denke.
Ja, okay. Gab es ein Programmheft für den Abend?
Ja.
Dann können wir das Programmheft ja in den Koffer tun.
Ja, das
tun.
Ist schön leicht.
Na, also eben, das ist jetzt schön
praktisch.
Leicht.
Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Oh Gott, ich habe eine Tischfußballplatte schon eingepackt.
Ja,
wie unpraktisch.
Ja, dafür ist der letzte Gegenstand, der fünfte Gegenstand, ist noch leichter als das Programmheft. Der ist nämlich im Augenblick noch symbolisch, obwohl das stimmt gar nicht. Der ist vielleicht auch schwer. Okay. Auf jeden Fall, welcher Gegenstand liegt symbolisch noch in deinem Koffer für die Zukunft?
Oh. Ey, das ist überhaupt gar nicht romantisch, was bei mir für die Zukunft im Koffer liegt. Ich stelle mir irgendwie so eine Schachtel mit Tabletten vor, aber ist auch schön leicht, praktisch. Also die Zukunft, irgendwie eben Zukunft stelle ich mir so vor mit halt alt werden und dann Medikamente brauchen.
Okay.
Ja.
Na gut, den Medikamentenschober nimmst du denn jetzt schon mal mit, weißt du, damit der mit dir auch ja nicht ausverkauft ist in der
Vielleicht
Apotheke.
Vielleicht mache ich da auch ADHS-Medikamente rein. Vielleicht ist das ja meine Zukunft.
Oh. So, bevor wir ein bisschen eintauchen wollen in die Songs und vor allem auch die Songs vom neuen Album, noch ganz kurz die Zeit, in der du Umweltschützerin, du wolltest aber nie wirklich so Popstar sein, oder?
Ich wollte eigentlich Rockstar werden.
Also, doch.
Ja, bevor ich nach Schweden gehe, bevor ich meine ersten Songs geschrieben habe, habe ich, ich glaube, es war tatsächlich auch ein Auftritt von der Molokko-Sängerin oder Peaches, irgend sowas. Ich habe sowas im Kopf von so einer Sängerin, die jedenfalls völlig wild auf der Bühne ist. Und da habe ich gedacht, das will ich werden. Doch, gab es schon den Moment, wo ich dachte, ich will Rockstar werden.
Okay.
Aber ja, ist das, was ich mir immer so vornehme, zum Beispiel das letzte Album, da hatte ich mir vorgenommen, ein tanzbares Album zu machen. Und das, was dann tatsächlich entsteht, das ist immer ziemlich weit voneinander entfernt.
Was nicht schlimm ist.
Nein.
Ist der Weg, der zählt.
Wir nehmen es, wie es ist.
Der Weg, der zählt. Ja, und sag noch ganz kurz, du hast zwischendurch ja dann nochmal in den Niederlanden studiert und auch nochmal wieder mit Umwelt gemacht. Du hast für Greenpeace gearbeitet. Ja. Was war das für eine Zeit? Da hast du ja den Sinn gefunden oder den du gesucht hast.
Nein. Ich habe da irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin einfach wahnsinnig untalentiert dafür, Umweltaktivistin zu sein. Ja, es war Büroarbeit, es war in einer Kampagne, also Kampagnenarbeit. Ich habe es ging um Elektroschrott, weil meine Masterarbeit um Elektroschrott gehen sollte. Es ging um die Verschiffung von Elektroschrott von Hamburg nach Ghana, also Aboblochi, das ist dieser große Elektroschrotthaufen dort. Und das wollte ich gerne unter die Lupe nehmen, auf welche Art und Weise quasi, was so die Netzwerke sind, die dazu führen, dass unser Elektroschrott in Ghana auf diesem Haufen landet. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, also es geht um Greenpeace, diese Tätigkeit. Dir war es einfach zu viel Büro. Du bist nicht talentiert als Umweltaktivistin.
Ich war schwanger zu dem Zeitpunkt, als ich mein Praktikum bei Greenpeace machte.
Wo war das Praktikum?
In Hamburg.
In Hamburg, okay.
Ja.
Mhm.
Und das heißt, ich durfte auch einige Dinge nicht machen, einfach weil ich schwanger war.
Okay. Du durftest also nicht auf den Automeiler klettern.
Genau, also man ging auch sehr vorsichtig mit mir um, weil ich halt diese Schwangere war. Und genau, Büro ist, das geht gar nicht für mich leider. Ich kann das nicht. Und das liegt dann, damals hatte ich ja eben noch nicht diese Diagnose. Aber das habe ich dann im Nachhinein kapiert, womit das zu tun haben könnte, dass das mit Büro und mir nicht so gut funktioniert.
Also keine wilden Aktionen mitgemacht irgendwie?
Ja, doch, wir haben einmal, das war schon auch interessant, das mal zu erleben. Ich bin einmal mit einem Aktivisten losgegangen und wir haben Proben genommen aus dem Wasser bei einer Schweinezuchtanlage und haben da so multiresistente Keime gefunden. Und das war schon ein bisschen spannend, weil das alles nicht erlaubt war wahrscheinlich, was wir da gemacht haben. Aber es hat uns auch niemand gesehen und es hat uns wahrscheinlich auch keine Kamera da irgendwie aufgezeichnet. Und ich weiß auch inzwischen gar nicht mehr, wo das war. Das heißt,
das weißt du ganz genau.
Nein, ich bin wirklich sehr schlecht orientiert. Ich habe kein Gedächtnis für sowas.
Außerdem war Nacht.
Es war nicht nachts. Okay. Wir konnten was sehen. Ich musste bei Nacht zurückfahren, im Schnee.
Oh Gott.
Ja, genau. Ich habe nur so fragmentarische Erinnerungen an diese Aktion. Aber genau, also wir haben was gefunden auf jeden Fall. Und das ist schon irgendwie cool, so aktiv zu werden und so den Dingen auf den Grund zu gehen. Und ich habe auch ein bisschen was daraus, glaube ich, dann mitgenommen für meine Arbeit, die ich dann gemacht habe für einen Verein, Music Women Germany.
Mhm.
Und dort habe ich dann das Gefühl gehabt, okay, ich bin vielleicht doch irgendwie so ein Anteil von mir ist Aktivistin. Das kam aber halt auch durch diese Corona-Zeiten, dass wir nicht mehr auftreten konnten. 2 Jahre lang konnten wir nicht auftreten und ich hatte noch Energien übrig. Und in der Zeit habe ich mich in einem Verein engagiert und den auch mitgegründet. Genau, und da war ich wirklich so ein bisschen Aktivistin, aber eben für Frauenrechte innerhalb der Musikbranche, was ja auch ein wichtiges Thema ist.
Ein ganz wichtiges Thema ist. Erst recht, wenn du den Rest deines Lebens mit der Musik jetzt verbringen wirst. Und den Tabletten natürlich dann.
Das wissen wir ja noch nicht.
Also, nein, das
kann ja noch mal Umweltaktivistin werden.
Jetzt bist du auf jeden Fall wieder zurück mit einem neuen Album. Hättest du vor 2 Jahren gedacht, dass du jetzt in diesem Jahr ein neues Album rausbringst?
Das habe ich mir genau so vorgenommen. Das war total zielorientiert und geschafft. Endlich mal so ein... Ich hab's
du hast das zu Ende gebracht.
I'm a finisher. Ich hab's getan. Ja, wirklich. Ich habe 2024 im Mai habe ich die Zusage für einen Proberaum gekriegt. Es ist nicht so einfach, in Berlin einen Proberaum zu finden, der mit dem Fahrrad erreichbar ist. Und dann habe ich tatsächlich einen so einen Senatsproberaum zugesagt gekriegt und bin dann 3-mal die Woche dahin für jeweils 3 Stunden, um zu schreiben. Und manchmal sind Tage dabei gewesen, da kam nichts und da war ich total uninspiriert. Aber dafür hat wirklich diese Regelmäßigkeit, immer wieder dranbleiben, hat wirklich mich extrem beschleunigt im Songschreiben. Weil ich nämlich, wenn ich keine Deadlines habe, dann kann es auch mal passieren, dass es eben 3,5 Jahre dauert, bis der nächste Song entsteht. Aber bei diesem Album habe ich mir wirklich vom ersten Song an, als der erste Song kam, habe ich mir vorgenommen, das nehme ich jetzt als Anlass, ein Album zu machen. Ja, genau. Und das war auch tatsächlich so eine 3,5 Jahre Pause, bevor ich den ersten Song für dieses Album geschrieben habe.
Ja. Welcher war der erste Song?
Der erste Song war Alles beginnt im All.
Alles beginnt im All.
Und den habe ich geschrieben, nachdem ich bei einem Vortrag von Niklas Kohlorz war. Das ist ein YouTuber, der über Weltraumforschung YouTube-Clips macht. Und der hat halt einen Vortrag gehalten. Und ich bin super inspiriert zurück nach Hause und habe gedacht, boah, so ein schönes Thema. Einfach so diesen Kopf einfach so in das All so reinversetzen.
Alles beginnt im All nach einem riesengroßen Knall. Und dann
hier. Ich weiß weiter. Entstehen Sterne und Kometen, Galaxien und Planeten.
Ja, alles folgt deiner Kraft.
Ja. Alles beginnt im All, nach einem riesengroßen Knall entstehen Sterne und Kometen, Galaxien und Planeten. Alles folgt einer Kraft, die sich Zeit und Raum erst schafft. Und wo vorher noch gar nichts war, sind Universum und Erde da. Du bist da, du bist du.
Den Gesicht ich schon vom Plakat kannte, jahrelang, die eine ja durchaus auch, sag ich mal, erfolgreiche Musikerin ist, die ja auch ihre Fans schon hat. Und diese Frau hat Schwierigkeiten, einen Proberaum zu bekommen. Gut, der mit dem Fahrrad erreicht werden muss, aber in Berlin gibt es ja so einiges. Das finde ich total erstaunlich, dass man nicht einfach irgendwo einen festen Proberaum hat, wo man einfach immer mal hingehen kann.
Ja, zum Glück habe ich den jetzt. Und also es ist wirklich ein Gamechanger, einen eigenen Proberaum zu haben. Keine Ahnung, ob es...
jetzt hast du einen eigenen Proberaum.
Also zu 12 haben wir einen. Wir sind 12 Leute, die sich diesen Proberaum teilen. Aber wir kriegen das ganz gut hin. Ich weiß nicht, ob ich einfach vorher nicht gut genug gesucht habe. Aber genau, ich fand es nicht einfach, einen Proberaum zu finden. Es ist auch nicht einfach. Es ist nicht einfach, in Berlin einen Proberaum zu finden.
Ja, traurig. Traurig, aber gerade in einer Stadt, die Musik atmet natürlich, ja. Viele Musiker kommen ja aus ganz Europa oder auch aus Amerika, auch nach Berlin, wie David Bowie damals, verstehst du? Ja. Es gibt so großartige Beispiele oder Iggy Pop, hier einfach auch Musik zu machen eine Zeit lang.
Ja, naja, also so im Kern Berlins, also zum Glück habe ich jetzt einen gefunden, der hier so eben nah für mich erreichbar ist. Es gibt viele, wenn man irgendwie so nach Weißensee rausfährt oder also so in den Randgebieten, da gibt es Möglichkeiten, an Proberäume ranzukommen. Aber ich war, also ab dem Moment, wo ich Mama war, ist ja klar gewesen, dass ich halt nicht so viel Zeit, also nicht eine Stunde damit verbringen kann, um irgendwo zu einem Proberaum zu fahren und dann wieder eine Stunde damit verbringen, zurückzufahren. Deswegen war mir das so wichtig, dass ich irgendwas mit dem Fahrrad erreichen kann in 15 Minuten oder 20 Minuten.
Wann ist denn ein Proberaum ein Proberaum? Weil er schalldicht ist oder wenn ein Klavier drin steht? Oder?
Ja, also bei uns steht tatsächlich ein Flügel drin im Moment in dem Proberaum.
Der geliehen genau, ist oder gehört der jemandem?
Der gehört einer Kollegin, die okay. da mit drin ist. Aber demnächst kommt da ein Klavier rein, was mir gehört, weil sie nämlich ihren Flügel umzieht woanders hin. Aber ein Proberaum ist dann ein Proberaum, genau, wenn es einfach der Ort ist, wo man Musik machen darf. Also
Wo man niemanden stört im Prinzip, wo man einfach auch mal 10 Stunden Krach machen kann.
Ja, wo die Nachbarn dann nicht mit dem Besen irgendwie klopfen, dass man bitte sofort wieder aufhören soll.
Sind das denn meist Räume in irgendeinem Industriegebiet oder was? Das ist ja wahrscheinlich kein Wohnhaus dann, oder?
Das, wo wir drin sind, das ist eine alte, ich weiß gar nicht, ob das eine alte Schule ist. Okay. Da ist auch in der Nähe eine Schule und ein Kindergarten ist da um die Ecke und über uns sind Kunsträume, also für bildende Kunst. Mhm. Aber das ist, genau, wir haben so diese Kellerräume, also Souterrain, wir haben so ein bisschen Tageslicht da.
Gut, Tageslicht und Musik, das braucht man nicht. Die meiste Musik,
die
Musik
ist angenehm.
Ich finde, Musik klingt so intensiver, wenn sie im Dunkeln stattfindet. Ich merke das nur beim Autofahren. Mm. Radio hören beim Autofahren, finde ich, bringt, oder Musik hören, bringt viel mehr Spaß, wenn es dunkel ist. Ich fahre nicht gerne im dunklen Auto zum Beispiel. Ich fahre lieber bei Tag, aber wenn es um Musik hören geht, dann klingt die Musik abends ganz anders, weil halt die Sinne einfach viel reduzierter sind und das Gehör dann einfach ganz anders arbeitet. Mm. Von daher, weißt du? Hm.
Aber also das ist ja nicht konsumieren dann, wenn ich selber das Musik schreibe.
Nein,
genau, dann schreibe ich ja die Lieder. Ich finde gut, dass wir ein Fenster haben und rausgucken können.
Mit diesem Song auf jeden Fall alles beginnt im All. Hast du dann ja auch mit 9 Jahren Verzögerung, hast du dann ja auch mal quasi das Mutterdasein auch verarbeitet.
Endlich thematisiert.
Ne? Alles beginnt im Bauch, deine Geschichte auch.
Ja.
Wie geht's weiter?
Als ich dich zum ersten Mal sah, war dein Herzschlag gerade erst da.
Ja, die Weltraum. Bist du auch so ein Weltraum-Fan? Also liebst du das auch so? Weltraum, All, bist du da auch fasziniert?
Ja, natürlich. Es ist ja auch einfach
völlig krass. Manchmal geht es ja total am Arsch vorbei.
Nee, das weiß ich nicht, wie man das hinkriegen kann. Also dann muss man echt ganz schön viel wegblenden. Also ich habe nämlich meinem Sohn jetzt gerade neulich ein Buch vorgelesen, wo es um die Entstehung des Weltalls geht. Und da kommt halt das vor, so vorher war halt nichts. Und dann gab es den Urknall. Und das ist einfach so völlig unvorstellbar, finde ich. Und er meinte dann auch so, also wenn ich dann damals gewesen wäre, wäre ich dann die ganze Zeit gefallen und gefallen. Dann meinte ich, nein, es gab ja keinen Raum. Also dein Körper hätte da gar nicht reingepasst. Und dann hat er plötzlich so einen Lachanfall gekriegt. Und es ist ja auch einfach so, ich krieg's nicht in meinen Kopf rein, wie das gehen soll, dass das mal irgendwann, also nichts, nicht mal Raum, nicht mal Zeit und gar nichts da war. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Gerade flog sie noch im Traum, jetzt ist sie aufgewacht. Die Erde sieht den weiten Raum, hat sich was ausgedacht. Der Mond schaut ihr dabei zu, wie sie durch die Gegend fegt. Es sieht so aus, als wäre die Erde etwas aufgeregt. Ja, die Erde hat für dieses Jahr einen Plan. Sie will einmal um die ganze Sonne fahren. Und der Mond sagt leise, ich begleite dich auf deiner langen Reise. Und so steigen beide in den Himmelskahn und begeben sich auf ihre lange Bahn. Denn der Polarstern hochsteht, wissen Mond und Erde, dass es endlich losgeht. Sie schaukeln und schweben durchs Lichtermeer. Sie staunen und geben sich nicht mehr her. Denn die zwei haben sich gerne dabei.
Und hat Mond und Erde, hat der Song dich, hast du dich auch inspirieren lassen von dem Vortrag
von
des
dem
YouTubers?
Vortrag? Oder? Ja, der ist sehr viel später entstanden, der mit Mond und Erde. Also das ist jetzt, gut, bei Mond und Erde, das ist so mehr so eine Metapher, die ich da benutze. Ja.
Wo warst du, als du diesen Song geschrieben hast? Oder was war in diesen Tagen in deinem Leben los?
Also das wahrscheinlich eher, das kann ich noch rekonstruieren, glaube ich. Ich habe eine Freundin, die mir davon erzählt hat, dass sie mit ihrem Sohn einen Roadtrip machen möchte. Dass sie ihn für 3 Monate aus der Schule rausnehmen wird. Der ist total gut in der Schule und der braucht das nicht mehr zur Schule gehen. Dass sie ihn 3 Monate rausnimmt, um mit dem Auto nach Albanien zu fahren. Und genau, ich glaube so einfach, dass dieser Gedanke, dass man so ein spannendes Abenteuer zusammen erlebt, der hat mich so mit inspiriert zu diesem Song.
Das ist ja auch ganz süßer Text einfach. Ja, die Erde hat für dieses Jahr einen Plan. Ja, sie will einmal um die ganze Sonne fahren.
Mhm.
Ja, und der Mond sagt leise und ich begleite dich auf der langen Reise. Und
ja,
das ist eine sehr schöne Geschichte. Ne? Gerade flog sie noch im Traum, jetzt ist sie gerade aufgewacht und so.
Ja, wenn ich mich so reinversetze, ich finde es auch irgendwie so eine Sweetness mit, wie gern die sich einfach haben, diese Sonne und der Mond. Also eben, dass die das so gerne machen, dass die das für immer machen wollen.
Eben, und dann steigen sie beide in die Himmelsbahn.
In den Himmelskahn.
In den Himmelskahn.
Ja, genau, und bewegen sich auf ihre lange Bahn.
Richtig, genau. Und ach, beim Sternflimmer, hey, wir zwei machen das einfach für immer. Ja, was würde die Zeller Schule zu diesem Text sagen?
Ja, ich glaube, die wären damit einverstanden mit diesem Text. Der wär genehmigt worden. Aber du, diese Zellerschule, diese Runden. Ach so, nee, warte mal, jetzt bringe ich das durcheinander mit den Sago-Seminaren.
Ja, für uns ist das Gleiche.
Okay,
wir können da nicht unterscheiden. Also ich meine beide auf einmal.
Ja.
Beide, die dir das Schreiben versaut haben, verschissen.
Also bei dem Sago-Seminar ist es so, da gab es immer dann so Abendsrunden, wo, ich weiß gar nicht, ob eine Flasche gedreht wurde und dann entschieden wurde, wer als nächstes einen Song vorträgt. Dann hat man so einen Song vorgetragen und dann haben einem die anderen 10 oder 15 Leute, die da mit in dem Seminar waren, irgendwas erzählt zum Songaufbau und zum Text und was daran für einen noch nicht stimmt oder ob das schön ist und so. Und da habe ich auf jeden Fall ganz viel Widerstand gemerkt, wenn jemand mir was zur Struktur eines Songs gesagt hat, weil ich so dachte, okay, wir sind hier ne, zum Texten da und ihr fangt an, euch in meine Musik einzumischen. So, das fand ich ganz schwierig, das zu akzeptieren. Also da sind ich Mauern. Ja, ich lasse mir ungern reinreden in meine Songs.
Ich weiß, dass Max Prosa, der ein guter Freund von dir ist, ne? Ihr habt ja auch schon zusammen Musik gemacht. Max hat mir, man nämlich aber erzählt, er ist immer noch ab und zu in so einem Kreis dabei.
Ja, das ist das.
Das ist das.
Also das ist Sago.
Wo man hingeht und man präsentiert einen Song und die anderen geben so Feedback.
Ja, beziehungsweise, also Dota macht auch solche, solche Runden, wo sie Leute einlädt und dann gibt man sich gegenseitig Feedback. Das ist auch manchmal in Ordnung, wenn man quasi noch an einem Punkt ist, wo man noch nicht so ganz fertig mit einem Song ist und dann zum Beispiel auf irgendwelche unlogischen Stellen hingewiesen wird. Ne? So manchmal hat man das irgendwie so für sich selber, dass man so denkt, ah, alles völlig klar. Und dann spielt man es jemand anderem vor und dann fehlt halt irgendein Baustein, um die ganze Geschichte verstehen zu können. Für sowas ist das schon gut, einfach so ein Feedback-System, wo man darauf hingewiesen wird, wenn da Unstimmigkeiten sind, Ungereimtheiten. Aber das, also für mich ist das halt Edith Jeske, die Gründerin der Zeller Schule ist das. Ich schicke ihr meine Texte und lass mir von ihr Feedback geben. Ich brauche so ganz wohlwollendes, liebes Feedback. Und das, genau, das dürfen Edith und meine Schwester. Ansonsten möchte ich kein Feedback von Leuten kriegen, wenn die Songs im Entstehungsprozess sind. Also andere Sache ist, wenn ein Song dann fertig ist und rausgekommen ist, dann freue ich mich natürlich total über positives Feedback.
Genau, negatives Feedback traut man sich dann auch nicht mehr, weil es ja auch nichts mehr bringt. Man weiß, man frustriert die Künstlerin.
Genau, wer hat was davon? Wer hat was davon?
Und deswegen, da ist man dann doch eher etwas milder wahrscheinlich.
Ja. Aber danach bin ich dann tatsächlich so ein bisschen durstig. Also als zum Beispiel unser Song Atme ein, Atme aus rauskam, das war der erste von unserem jetzigen Album, bin ich auch so ganz regelmäßig irgendwie auf YouTube gegangen. Und
was heißt, es ist der erste von dem Album?
Das ist die erste Single, die wir rausgebracht haben.
Das ist die erste Single rausgebracht. Genau. Man redet heute noch in Singles, stimmt ja.
Ja, das tatsächlich. Also
kurioserweise, ne?
Ich weiß nicht, ob so die jüngere Generation das nochmal, aber ja, wir sprachen noch von erster Single.
Ja.
Genau, und da habe ich auf jeden Fall so, das mag ich unheimlich gerne dann zu lesen, wenn jemand schreibt so, oh, dieses Lied, das hilft mir gerade oder es passt gerade genau zu meiner Situation. Jemand, der von der Stroke Station schrieb, ich hatte gerade einen Schlaganfall und habe nochmal Glück gehabt, aber höre gerade dieses Lied und bin so dankbar dafür, weil das gerade so gut passt.
Ach, wie schön.
Genau, solche Sachen zu lesen ist für mich so total berührend. Also nicht, weil das der Grund ist, glaube ich, weswegen ich so gerne für Leute Musik mache, weil ich natürlich denen was geben möchte, denen was schenken möchte, womit sie was anfangen können.
Atme ein, atme aus. Nimm die Gedanken, die dich so zermürben, schmeiß sie mit dem nächsten Luftstrom raus. Atme ein, atme aus.
Atme rein, atme aus, ja. Mhm. Nimm die Gedanken, die dich so zermürben, schmeiß sie mit dem nächsten Luftstrom raus.
Mhm.
Das klingt ja immer so einfach.
Ja.
Weißt du, komm, alles, was dich stört, atme es einfach weg. Schick es in einen Kahn und dann weg, schubst es weg über diesen kleinen Teich und so.
Ja.
Was ist deine liebste, sag ich mal, Atemübung auch, die dir ganz besonders, dir persönlich hilft?
Ich glaube, ich habe, bevor ich diesen Song geschrieben habe, es gibt eine Australierin ist das, glaube ich, Abigail Poulton, und die macht Meditationen, wo sie genau sowas halt in ihren Meditationen sagt. So, ich weiß nicht, ob es deren Stimme ist oder was, und es ist wirklich gar nichts anderes als da. Und davor natürlich auch dieses Headspace habe ich auch so gerne gehört.
Ja.
Aber es ist schon eine Weile her, dass ich Headspace gehört habe.
Aber Headspace habe ich auch mal gehört. Das habe ich hier in der Pandemie habe ich das gehört, als es mir auch nicht so gut ging.
Ja.
Und da habe ich nur gedacht, irgendwie krass hier. Andy Puddicombe heißt er, glaube ich.
Ja.
Andy Puddicombe, der erzählt eigentlich, du hast da 100 Folgen und er erzählt fast in jeder Folge das Gleiche.
Ja.
Wirklich,
ja.
Wirklich. Hier ist Tag 12.
Fühl den Boden.
Ja, 99% wird geschwiegen und dann kommen so 5, 6, 7 Sätze und die sind alles die gleichen Sätze. Und ab und zu alle 30 Tage wechselt man so ein Bild.
Mhm.
Aber irgendwie auch krass, ne? Mhm. Aber ich habe es auch gemacht.
Mhm. Also für mich hat es halt voll funktioniert. Es gibt auch einen, auf YouTube gibt es ein autogenes Training. Das war einfach das Erste, was mir irgendwie so aufgepoppt ist, als ich autogenes Training mal eingegeben habe. Die sagt auch einfach nur so Sachen wie: Deine Arme werden ganz schwer.
Ja.
Deine Beine werden ganz schwer. Und das auf ich weiß nicht warum, aber für mich funktioniert es total, mich da so rein zu versetzen, wenn mir das so eine Stimme sagt. Also klar, es gibt Momente, in denen man solche Gedanken, die einen so fertig machen, nicht wegschieben kann. Und wahrscheinlich gibt es auch Momente, in denen man die nicht wegschieben sollte, weil man sich dann mit Dingen auseinandersetzen muss. Aber in dem Song konkret geht es um eine Panikattacke und einen Weg zu suchen, um das loszulassen, also aus dieser Panik wieder rauszukommen.
Ja.
Genau, ich habe da, glaube ich, tatsächlich nur das angewendet, wo ich selber das Gefühl hatte, dass es mir schon mal geholfen hat. Und habe, nachdem ich den Song geschrieben hatte, habe ich selber auch so einen Moment gehabt, wo bei mir so ganz, ganz große Unruhe irgendwie plötzlich da war. Und ich habe den Song einfach nur in meinem Kopf so durchgesprochen. Also ich habe den Text so in meinem Kopf ablaufen lassen und habe das Gefühl gehabt, bei mir funktioniert es ein bisschen, wenn ich mich an diesen Text orientiere. Und jetzt immer, also, aber als ich das geschrieben habe, habe ich auch gedacht, das ist doch kein Song. Das kann man doch nicht machen. Und dann habe ich es aber zum ersten Mal halt auf einem Konzert gespielt, nachdem ich es erstmal meinem Bassisten, dem habe ich es gezeigt, und der meinte, er findet es total den schönen Song. Und genau, dann habe ich es zum ersten Mal vor einem Publikum gespielt und hatte dann doch das Gefühl, okay, doch, es ist ein Song. Man darf das machen.
Warum ist es kein Song? Also natürlich ist es ein Song.
Ja, keine Ahnung.
Wann ist ein Song ein Song? Bitte, lieber Ali. Wann ist ein Song ein Song? Wenn du sagst, es ist doch kein Song.
Ja, so war das Gefühl für mich irgendwie so. Das war so, das ist ja eigentlich gar kein Song, weil es halt eigentlich eine Meditation ist, ne? In Songform quasi.
Mhm.
Es hat sich irgendwie so
hochstaplerin-mäßig
angefühlt.
Echt? Dein Herz am Rasen, dein Atem flach, du spürst die Panik, liegst die ganze Nacht lang wach. Das sind aber schon Texte von dir.
Ja.
Ja, diese Phasen innerlicher Krach, deine unbändige Angst hält dich in Schach.
Hm.
Aber am Ende geht's gut aus. Der Aufruhr legt sich und die Erde trägt dich.
Ja, man braucht auf jeden Fall so die Hoffnung auf den Weg daraus. Man braucht so dieses Licht am Ende des Tunnels.
Und der wichtigste Satz, du musst nichts erfüllen.
Ja.
Atme ein, atme aus.
Ja.
Mehr musst du nicht machen.
Ja, ich glaube, es ist bei mir tatsächlich, also ich habe selber so eine Situation erlebt. Ich weiß nicht, ob das meine erste Paniksituation war, aber ich war alleine mit meinem damals 2- oder 3-jährigen Sohn. Mein Freund und der Große waren für 3 oder 4 Wochen auf Kur.
Okay.
Genau, und es war so irgendwie der Tag, bevor mein Freund und mein Sohn zurückkommen gekommen sind. Genau, der Tag, bevor die zurückgekommen sind, war das. Und ich hatte plötzlich das Gefühl, ich schaff's nicht mehr, alleine hier durchzuhalten.
Du hast gedacht, ich schaff's nicht mehr aufzuräumen.
Ich weiß nicht mal, was ich nicht schaffe. Also ich wusste nicht mal, was ich dachte, was ich nicht schaffte. Ich hatte einfach plötzlich das Gefühl, ich kann das nicht. Ich kann nicht alleine Mama sein. Ich brauche, Ich brauche meinen Partner, um gemeinsam Eltern zu sein. Ich kann das nicht alleine. Das am letzten Tag von 4 Wochen, die ich alleine mit meinem Sohn durchgehalten habe. Ja. Genau, da war plötzlich so der völlige Zusammenbruch, dass ich so dachte, ich bin dafür nicht geschaffen. Ich kann sowas nicht. Ich hatte wirklich plötzlich so eine Panik, dass ich das einfach nicht schaffe bis zum Ende, obwohl es halt echt nur noch so ein paar Stunden waren, bis die zurück waren. Aber ich glaube, das hat mit eine Rolle gespielt bei diesem Song. Ich glaube, es sind ganz viele Sachen, die da mitgespielt haben, um diesen Song zu schreiben. Aber da habe ich auch einfach nur jemanden gebraucht, der mir sagt, hey, alles okay, du musst nichts erfüllen. Also in dem Moment habe ich einfach jemanden gebraucht, es ist alles gut. So wie es ist, ist es gut. Ja. Kind schläft, du brauchst jetzt keine Panik zu machen. Du musst jetzt gerade einfach nichts erfüllen.
Du warst kurz vor der Kapitulation, aber du hast durchgehalten.
Ich hatte kapituliert. Nein, ich hatte wirklich kapituliert. Sogar. Aber zum Glück in einem Moment, wo ich auch nichts leisten musste.
Nein.
Wir waren nie.
Dieser Song, das habe ich mitbekommen, der hat wirklich sehr lange gebraucht, bis er im Ofen fertig gebacken war.
Ja,
warum war der so lange in der Mache? Was war so schwierig daran?
Ich habe 2012 eine Musik angefangen. Das ist die Klavierlinie von diesem Stück. Und habe mich total verliebt da drin. Also ich fand es einfach total die schöne Musik. Und habe dann versucht, Text da drauf zu finden. Und bei allem, was mir irgendwie einfiel an Text, habe ich immer gedacht, aber damit mache ich den Song kaputt. Das passt nicht zu dem Stück. Ich habe einfach keinen Text gefunden, den ich nicht doof fand dazu. Und genau, damals 2012 ist nur der Teil von der Strophe entstanden. Und dann bin ich Jahre später in Australien, ich glaube 2 Jahre später war ich in Australien auf Reisen, bevor ich lass mich kurz nachdenken, oh Gott. Ich glaube, ja, 2014 war ich, glaube ich, in Australien auf Reisen, bevor ich dann nach Holland gegangen bin, um dort nochmal zu studieren. Als ich auf Reisen war, war ich am Klavier und habe dort den Refrain-Teil, ist dort entstanden. Bei einer Familie habe ich auch gewohnt in Australien, die hatten ein Klavier. Dort ist ein Refrain-Teil entstanden. Das heißt, musikalisch hatte ich irgendwie schon so Teile für diesen Song, aber es wollte sich einfach mir überhaupt nicht erschließen, was der Text sein könnte für dieses Lied. Und dann, als ich im Schreibprozess für das jetzige Album war.
In deinem Proberaum?
Nee, tatsächlich zu Hause war ich.
Okay.
Wir haben zu Hause in der Küche auch ein Klavier stehen.
Ist auch geil, wir haben in der Küche ein Klavier stehen.
Ja, das ist aber auch unser größter Raum in der Wohnung. Okay. Aber passt da gut hin in die Küche auf jeden Fall. Und ja, ich war zu Hause und mein Freund und Schlagzeuger dieser Band auch, der sagte, sag mal, das wäre doch jetzt ein guter Anlass, endlich mal dieses Lied fertig zu schreiben, zu dem ich halt seit 12 Jahren irgendwie die Musik mit mir rumtrug, aber nie einen Text gefunden habe. Genau, und dann brauchte ich Strategien, um da ranzukommen. Ich habe mir das dann halt irgendwann selber nicht mehr zugemutet, den zu schreiben, sondern dachte so, okay, dann brauche ich vielleicht Hilfe von jemand anderem und habe in das Netzwerk der Zeller Schule, weil da bin ich nämlich auch drin, es gibt so eine Signal-Gruppe mit Zeller Schule-Leuten, da habe ich reingeschrieben, habe gefragt, ob jemand mit mir zusammen Songs schreiben möchte. Das war echt ganz weit am Anfang dieser Albumschreibphase und ich dachte, ich habe so viele musikalische Ideen und komme einfach mit dem Text nicht hinterher. Ich muss mir jetzt Hilfe holen. Ich versuche das immer wieder und lasse es dann doch immer wieder bleiben, weil ich kann das nicht. Ich schaffe es irgendwie nicht, mit anderen Leuten zusammen an Texten zu arbeiten, weil das ja andere Gehirne sind und die ja andere Gedanken haben als mein Gehirn. Und ich hab einfach sehr, sehr große Freude daran, eigentlich selber zu schreiben. Aber eben, ich dachte, ich schaffe einfach den Workload quasi nicht, weil ich hatte mir das einfach sehr, sehr fest vorgenommen mit, innerhalb von 2 Jahren schreibe ich mein Album. Genau, also ich hatte jedenfalls da reingeschrieben in dieses Netzwerk.
Ja.
Und es meldete sich Carola Oswald unter anderem, eine Schauspielerin und Texterin. Und die sagte, ja, lass doch mal versuchen. Und ich habe ihr die Musik geschickt zu dem Song. Und sie hat dann einen Text draufgeschrieben. Und dann habe ich anhand ihres Textes habe ich so kapiert, okay, so kompliziert. Also ne, ich fand die Songstruktur immer so wahnsinnig kompliziert und habe es irgendwie nicht hingekriegt, einen Text zu finden, der dazu passt. Und dann habe ich ihren Text gesehen und der war so total flüssig. Also so im Nullkommanix hat die einfach so einen super Text, den sie geschrieben hat. der so total in sich stimmig war. Und irgendwie dadurch, dass ich ihren Text darauf gesehen habe, kam mir dann plötzlich endlich die Idee, worum es mir geht bei diesem Song. Und also ich habe sie auch beteiligt mit an diesem Song, aber den Text habe ich neu geschrieben für den Song. Aber den, also ich brauchte irgendwie dieses Hilfsmittel, dass ich einmal quasi sehe, wie das wäre, wenn da Text drauf wäre, um dann selber entscheiden zu können, was für einen Text ich da drauf mache.
Okay, und das ist ein trauriger Text eigentlich, ne? Liebe, die kaputt ist, ja? Also wir waren nie für die Ewigkeit. Alles leere Versprechen, denn dein Herz war nie bereit, seine Mauern für mich zu durchbrechen. Also es ist ein trauriger Song. Ich habe gedacht, ich gebe nicht auf, doch muss mein Herz verschonen. Was bleibt mir übrig als die Kapitulation?
Ja, besser ist.
Besser ist das.
Ja, irgendwann muss man aufpassen, dass man sich selber nicht vor lauter jemanden bekehren wollen, kaputt macht.
Funktioniert es dann irgendeinen, also der vom Herbert wissen wir ja, dass er immer seine Bananentexte singt. Der hat ja auch immer nur diese Musik am Anfang. Das ist ja ist es bei dir eigentlich auch so, dass du immer die Musik zuerst hast?
Ja.
Also wie der Herbert auch. Und er singt dann ja irgendein Bullshit auf Französisch und Moi je n'amour, je peux, und irgendein Quatsch. Und kriegt vielleicht aber dann irgendein Gefühl oder so.
Ja.
Geht das bei dir?
Ja.
Funktioniert das auch?
Genau so, glaube ich. Also wenn ich richtig Glück habe, dann kommt gleich am Anfang ein Satz. Dann weiß ich gleich, wovon es handeln könnte. Aber normalerweise dauert das eine Weile, bis bei mir sich irgendein Thema kristallisiert.
Ja, meistens 9 Jahre. In dem Fall sogar 12.
Ich glaube, dass also diese Themenfindung bei dem Stück, das ging dann vielleicht einfach erst los ab dem Moment, wo ich mir das richtig fest vorgenommen habe, dass ich da jetzt einen Song draus mache. Ja, nee, ja, also ich glaube ja, der Prozess setzte später ein bei dem Song. Aber genau, es kann manchmal echt lang dauern, bis das Thema sich endlich zeigt.
Dann haben wir noch einen Song, Die wichtigen Zahlen. Das finde ich eigentlich so ein interessanter Songtitel. Ich mag ja Songtitel, die es sonst noch nie gegeben hat. Das liebe ich ja. Ja, du hebst die 2 und die 8 besonders hervor. Wegen Zweisamkeit und Achtsamkeit.
Und ich bin 1982 geboren. Also auch das 82. Heißt, ich habe die 8 und die 2 auch in meiner Jahreszahl.
Wenn ich mal nicht die richtigen Worte finde, sage ich die Zahlen weg. Ja, mir die Liebsten sind. Das eine ist die 2, die 8 ist auch dabei. Denn Zweisamkeit braucht auch die Achtsamkeit. So schnell zieht sonst vorbei und keine Rechnerei. Erklärt es mir, doch ist mein Herz bereit für Zweisamkeit und auch für Achtsamkeit.
Was ist deine liebste Achtsamkeitsübung?
Uhlala. Ich mache das gar nicht so viel und ich habe so ein schlechtes Gedächtnis.
Es tut dir immer gut.
Einfach. Ja, also,
Achtsamkeitsübungen sind ja ganz klein. Aber.
Also tatsächlich, auch von dieser Abigail Poulton, ist es so eine Dankbarkeitsübung. Und das ist ganz, ganz toll, weil sie dann so Sachen sagt wie, ich bin dankbar für die Zellen in meinem Körper, die mein Leben erhalten und solche Sachen. Und das finde ich spitzenmäßig, sich auf sowas, für sowas zu öffnen, einfach so, ne, so auch in diese Ebene zu gehen, in dieses ganz, ganz Kleine, was da alles dazu beiträgt, dass wir unser Leben leben. Ja, das, also sie hat auf jeden Fall so ein paar Meditationen online, die ich sehr, sehr gerne höre und in die ich mich sehr, sehr gerne reinversetze.
Sehr schön. Und dann haben wir auch immer noch da zum Beispiel.
Wir sind immer noch da, wir sind immer noch hier. Wir gehen immer noch klar, wir sind immer noch wir. Es ist immer noch wahr, das für immer mit dir. Ich hab's nicht erwartet, ich hab's nicht erwartet, dass du mir so lang.
Bei dem Song habe ich auch gedacht, findest du dieses Konzept Liebe auch manchmal komisch, dass man sich so abhängig macht von jemand anderem, dass man sich manchmal nicht komplett fühlt, wenn man nicht den anderen hat? Dabei müsste doch jeder Mensch in sich eine Einheit sein, in sich ruhen, wer mit sich leben kann, wer es mit sich aushält, der ist ja der eigentlich, der dann auch für eine Beziehung taugt. Aber
ja.
Ja, das waren so meine
Gedanken. Nein, schon, also total. wäre toll, wenn wir das könnten. Also wäre toll, wenn wir alle so viel Selbstvertrauen und Ruhe in uns hätten, dass wir einfach mit uns selber schon genug hätten. Und alle anderen sind dann quasi Bonus und
zumindest, wenn man sich nicht so abhängig macht.
Also, ja, aber das Ding ist, wenn man Eltern wird zum Beispiel.
Es gibt Leute zum Beispiel, was mich wirklich ärgert.
Ja.
Weißt du, die haben Karten für ein Konzert abends. Sie haben seit 8 Monaten, sie lieben die Ärzte. Und die Ärzte kommen. Und dann wird aber einer krank. Und der zweite würde nie alleine hingehen.
Ja.
Und dann denke ich mir immer, wirklich?
Ja.
Warum gehst du denn nicht alleine auf dieses Konzert?
Aber wegen der Unsicherheit.
Es geht nur zu zweit. Okay.
Wegen der Unsicherheit. Also ich habe
ganz
viel...
Das Geld liegt auf der Fensterbank, die nennt es immer Pärchenkacke.
Nochmal bitte, weiß ich es nicht.
Pärchenkacke.
Zu was sagst du das? Ich habe den Anfang verpasst.
Das ist immer, wenn so Pärchen immer nur so Sachen immer zu zweit machen wollen, dann nennen die das... Ach so, dieses Comedy-Duo, Kabarett-Duo, nennt sich Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie.
Aha.
Die sind wunderbar aus Hannover.
Aha.
Ich liebe die.
Ja.
Und die haben eine so eine Nummer, ja, wo er immer so erzählt und sie immer, Pärchenkacke. Pärchenkacke. Ich liebe dieses Wort. Pärchenkacke.
Ja. Ja, du, ich habe total Mitgefühl dafür, wenn Leute so unsicher sind und denken so, dass die das nicht allein schaffen. Ist schade. Also es ist natürlich cool, wenn man selbst so viel Sicherheit mitbringt, dass man auch alles alleine kann. Aber genau, ich glaube so zum Beispiel bei Immer noch da, das ist erst entstanden, nachdem wir Eltern geworden sind, mein Partner und ich. Und ich glaube, mit diesem Elternsein, also ich würde das nicht alleine stemmen. Ich bin nicht geeignet dafür, alleinerziehende Mutter zu sein.
Das ist natürlich auch immer hart. Also das ist natürlich aber auch alleine... Allein von der Workload ist es alleine von den Stunden, die man investieren muss, kann man das ja gar nicht machen.
Hm. Ja, es gibt
Leben
ja Leute, die das schaffen.
Arbeiten. Ich weiß.
Es gibt ja alleinerziehende Papas und alleinerziehende Mamas.
Klar.
Und es ist also mein riesengroßer Respekt für solche Leute, die das gebacken kriegen.
Absolut.
Ich würde scheitern. Ich würde absolut scheitern ohne meinen Partner. Insofern, ich bin auf jeden Fall total dankbar, dass wir das gemeinsam stemmen und dass da jemanden gibt, der diese Aufgabe mit dem ich mir diese Aufgabe teile, also nicht zu gleichen Teilen, weil ich glaube, er übernimmt einen größeren Teil als ich. Aber für all das bin ich super, super dankbar. Also ne, wir sind doch keine Insel. Wir sind doch, also ne, wir sind doch Menschen. Ist doch gut, dass wir so ein bisschen füreinander da sein können, denke ich.
Niemand ist eine Insel.
Hm.
Das war schon ein berühmter Romantitel aus den, weiß nicht, 70er Jahren oder so weiter.
Mhm.
Niemand ist eine Insel.
Hm.
So, ganz schön. Komm, zum Schluss noch eine kleine Autovervollständigung. Folgende Sätze.
Ich hab Angst.
Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt...
eine Rose, aus der eine Perle rauswächst.
Oh.
Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt, aber das sehe ich jetzt einfach so als Bild.
Das ist die Songschreiberin in dir. Eine Rose, aus der eine Perle rauswächst. Bäh, sagst du.
Will ich nicht haben, dieses Tattoo.
Okay, hast du Tattoo?
Kein einziges.
Okay, nicht mal ich lass los.
Nicht mal das habe ich mir in meine Hand gestochen. Aber es gibt andere, die es haben machen lassen. Ich habe mir
Fans
das tatsächlich nur, ich habe mir das damals... in meine Hand mit Edding reingeschrieben.
Oh.
Aber in meinem Song habe ich draus gemacht, dass ich mir das da rein tätowieren werde.
Genau, ich war hier, ist der Song, glaube ich, ne?
Ja.
Ich war hier. Ich werde meine Hand tätowieren, ich lass los.
Ja, aber ich habe schon Bilder zugeschickt gekriegt von Fans, die sich das wirklich in die Hand tätowiert haben.
Cooles Gefühl dann, oder? Oder denkst du, oh Gott, die werden mich hassen, weil sie das einfach in 3 Jahren nicht mehr haben wollen?
Nee, keine Ahnung. Ich bin da... dürfen die machen, müssen die auch nicht machen. Also alles gut, deren freie Entscheidung.
Das Kleidungsstück, das ich bei einem Feuer als erstes retten würde, ist...
Ich habe keine Ahnung.
Okay.
Ein Kleidungsstück, das ich retten würde. Vielleicht mein Bühnenoutfit oder sowas. Ich kaufe immer nichts. Ich kaufe immer keine Kleidungsstücke und bin dann so froh, wenn ich irgendwas gefunden habe, was ich auf einer Bühne anziehen kann und was keine Löcher hat. Deswegen würde ich wahrscheinlich einfach mein Bühnenoutfit als erstes retten.
Sehr gut. Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, würde ich als erstes... Wohin?
Ja. Oh Mann, oh ey. Oh, gut, dass ich keine habe. Ich weiß es nicht. Ich glaube mal so... Puh, oh nee, ich hätte voll Schiss davor.
Du bist ja voll im Hier und Jetzt.
Ich hätte so einen Schiss davor. Ja, ich meine, ich wäre schon spannend. Also nee, okay, ich hab's.
Okay, was?
Zum Urknall.
Natürlich.
Ja, na klar.
Oh mein Gott.
Dann müsste ich meinem Sohn davon erzählen.
Ja, dann wärst du aber, dann wärst du eigentlich nicht als Aline da am Urknall. Allenfalls wärst du Eva, wenn wir es von der Seite betrachten. Oder du wärst halt irgendein Einzeller, der im All irgendwie rumschwimmt. Okay, gut. Typisch deutsch an mir ist?
Ich fühle mich so nicht so typisch.
Nicht mehr typisch.
Ich habe, glaube ich, ganz vieles, was typisch deutsch ist.
Denn das ja, was zum Beispiel?
Ich weiß.
Vielleicht fällt dir das nächste etwas leichter.
Leicht, ja.
Typisch mexikanisch an mir ist?
Ich glaube, ich denke so zu wenig in Ländern. Ich bin so wenig in irgendeine Richtung patriotisch. Typisch mexikanisch, nix. Ich glaube, an mir ist nichts typisch deutsch und nichts typisch mexikanisch. Wahrscheinlich ganz viel, aber müsste mir jemand von außen sagen. Ich weiß es selber nicht. Langweilig, Aline.
Nein, man muss nicht auf alles eine Antwort haben. Also, ja. Um Gottes Willen.
Ah, das ist doch cool. Ja, ich habe da keine Antwort drauf. Danke okay. Für diese Option.
Sehr gerne. Und die allerletzte Frage. Was bedeutet dir Erfolg?
Ja, ich mag das schon ganz gerne, so ein bisschen damit erfolgreich zu sein. Also als ich zum ersten Mal aufgetreten bin in Schweden damals mit meinen Liedern, mit meinen selbstgeschriebenen 2 Liedern, gab es eine Schlange von so 15 Leuten oder sowas, die sich dann angestellt haben bei mir, um zu sagen, dass ich damit bloß nicht aufhören soll, dass ich da dranbleiben soll, dass ich Musik weitermachen soll. Das bedeutet mir auf jeden Fall total viel, so Wertschätzung für das zu bekommen, was ich mache, weil ich das von vornherein für Leute gemacht habe. Also Songs zu schreiben war direkt von Anfang an, habe ich immer gedacht, ich möchte das für Leute machen. Genau, deswegen, also es spielt schon eine Rolle. Ja, also genau, es muss, glaube ich, nicht absurd große Größen annehmen, aber ich bin schon froh darüber, dass es so läuft, wie es bisher gelaufen ist, und ich hoffe, es geht noch eine Weile so weiter.
Wie schön. Aline, wir haben dich ein bisschen kennengelernt mit deiner Musik und wo die Songs herkommen. Jetzt muss ich gehen. Können wir uns wiedersehen?
Ich glaube, da muss ich jetzt antworten. Bis bald.
Bis bald. Ja, du und ich, wir sind uns gerade erst begegnet. Wie geht's weiter?
Ob es wohl Zufall ist, dass es in Strömen regnet.
Ja, draußen ist schweineheiß. So viel nur dazu.
Die Sonne.
Genau. Und dann noch, ach, beim Sternenflimmer.
Ja, wir zwei machen das einfach für immer.
Bis bald.
Tausend Dank, das neue Album von dir. Das heißt, das bedeutet mir die Welt. Und du bist auch wieder auf Tour, dann jetzt demnächst. Und die ganzen Termine lassen sich natürlich wunderbar überall nachschauen.
Ja, unter anderem auf meiner Internetseite alinkohen.com.
Ah, das ist mir auch aufgefallen. Ja, ich sag mal Aline Cohen. Wir sprechen sie mal aus wie die Cohen-Brüder, die berühmten Filmemacher.
Okay.
Aber du sagst mal Cohen.
Ja, je nachdem, mit wem
Cohen.
Ich spreche.
Ah, okay.
Genau, aber ich habe auch schon viele Versionen gehört von meinem Namen Alan Cohen. Oder auch Aline Köhn ist Kuhn, auch dabei.
Ja. Gibt
alles.
Auf Niederländisch wäre es so Kuhn.
Kuhn, ja, genau.
Ne? Die haben OE, ist mal so ein U.
Ja, genau. Und hätte ich jemanden geheiratet, der Kuhn mit vorne, weil das ist auch ein Vorname dort, dann hätte der Kuhn Kuhn heißen
Kuhn,
können.
Kuhn. Sehr schön. Dann danke dir für heute.
Ich danke dir ganz herzlich.
War
mir eine
Tage
große
wieder.
Freude, hier bei dir zu sein.
Bye, bye.
Bye, bye. Bis bald.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Es gibt Orte, die werden zur Bühne.
Lorelei was wonderful.
Und es gibt Bühnen, die werden Legenden.
It was kind of like a Woodstock, if you like.
Das Lorelei-Festival feiert 50 Jahre. Mit absoluten Weltstars und vielen kruden Geschichten.
Mitunter ist es sehr schön, aber mitunter ist es ganz beschissen.
Steve Miller wird hier in einen Löwenkäfig gehen.
Eine Bühne, ein Moment, eine Erinnerung.
Echt, das habe ich erlebt. Ist das schön.
Der Beginn eines Mythos. Kommt mit auf eine magische Zeitreise. Open Air. 50 Jahre Lorelei. Ein 5-teiliger Podcast der Meilensteine zum Jubiläum der Freilichtbühne. Ab jetzt in ARD Sounds und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Abonniert den Kanal, um keine Folge zu verpassen.